Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Story Up, dein Podcast rund um moderne Kommunikation. Hier geht's also um deine Positionierung, um Sichtbarkeit, um Storytelling, um Personal Branding, um deine Kommunikation als Unternehmen, als Unternehmer oder Unternehmerin und als Führungskraft. Und heute soll's um das Thema Personal Branding gehen. Also, wie positionierst du dich richtig als Experten- oder Personenmarke? Und vor allem, warum solltest du das tun? Und ich freue mich, dass wir heute mit Josua Laufer, den Geschäftsführer des Expertenportals, hier haben. Das heißt, er arbeitet ganz viel mit Personen- und Expertenmarken. Und vor allem, er ist selber auch Gründer. Das heißt, wir werden neben dem Thema Personal Branding auch über das Thema Gründen sprechen und vor allem, wie es ist, mit den eigenen Familienmitgliedern ein Unternehmen zu gründen. Denn das hat er gemacht mit seinem Bruder und seiner Schwester. Also freut euch auf ein wirklich tolles Gespräch mit Josua Laufer heute hier bei Story Up. Ich würde sagen, los geht's, Story Up!
Herzlich willkommen zu Story Up. Moderne Kommunikation mit Christoph Schmidt.
Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast hier im Podcast bei Story Up. Ich freue mich extrem auf den Geschäftsleiter vom Expertenportal. Jemanden, der ganz, ganz viel mit Personenmarken zusammenarbeitet, sie entwickelt und vor allem ganz, ganz frisch auch ein Gründer ist. Heute hier bei Story Up, Josua Laufer. Herzlich willkommen, Josua.
Danke, Christoph. Ich freue mich, bei dir zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist ja auch so vielfältig. Also Expertenportal, natürlich auch Expertenpositionierung und Gründer. Aber für mich, und das höre ich immer wieder, bist du der Mann mit der Fliege. Wie kommt es dazu, dass du der Mann mit der Fliege bist?
Du, man könnte ja glauben, dadurch, dass ich irgendwie heute auch viel in Marketing und Co. unterwegs bin, dass ich mir das irgendwann mal ausgedacht habe und mir dachte, jetzt brauche ich hier irgendwie eine Fliege oder ich brauche irgendwas für einen Wiedererkennungswert. Aber tatsächlich geht das Ding mit der Fliege bis in mein 16, 17 oder irgendwie sowas geht das zurück. Und da habe ich irgendwie Freude daran gefunden, ab und an eine Fliege zu tragen. Und so bin ich in mein Philosophiestudium in die Vorlesung gegangen, so bin ich auch zur Arbeit gegangen und so gehe ich auch heute noch ins Café oder sowas. Also irgendwie ist das so einfach dazugekommen.
Und du trägst ja heute auch nicht einfach so eine ganz normale Fliege, sondern es ist eine Holzfliege. Also das heißt, du hast da auch unterschiedliche Modelle. Wie viele unterschiedliche Modelle hast du denn da so in deinem Fundus?
Du, ich hab lange nicht gezählt, aber es werden schon irgendwie 50 Fliegen sein oder so.
Wow.
Wenn man da mal drin ist, das ist echt erstaunlich. Natürlich auch immer ein schönes Geburtstagsgeschenk oder zu Weihnachten. Also meine Fliegensammlung erweitert sich, glaube ich, immer so für 2, 3 jedes Jahr, ohne dass ich mir in der Regel irgendwie eine selber kaufe. Ich glaube, ich bin ein kleiner Fliegenexperte, wenn man so will.
das ist ja spannend. Und jetzt arbeitest du ja viel mit Personenmarken zusammen. Und das wäre ja jetzt schon ein ganz klares Erkennungsmerkmal, so eine Fliege. Du hast mit Jochen Schweizer zusammen gearbeitet, mit Hermann Scherer, mit Mario Lüdemann, Finanzexperte. Alles Personenmarken. Was ist die Kraft einer Personenmarke? Was ist die Kraft einer Erkennung, wie bei dir jetzt auch sowas wie die Fliege?
Ich glaube grundsätzlich die Kraft einer Personenmarke oder fängt für mich dabei an, dass ich so einen Satz oft sage, Menschen folgen Menschen. Also ich meine, man sagt ja oft irgendwie, Unternehmen sind leere Hüllen und eigentlich erwecken Menschen eigentlich ein Unternehmen erst zum Leben. Und letztlich ist es so, wir gehen mit einem Menschen Kaffee trinken und uns unterhalten. Wir gehen in einen Podcast mit zwei Menschen. Und das ist, glaube ich, so der Grundstein einer Personenmarke. Ich bin tatsächlich gar nicht so der Fan davon, irgendwie zu überlegen, was kann man jetzt irgendwie, kann man jemandem einen roten Hut aufsetzen? Oder soll jetzt irgendwie jemand dieses oder jenes irgendwie immer machen? Ich glaube, das muss was sein, was aus dem Menschen herauskommt. Und manchmal ist das Besondere eines Menschen die Stimme oder manchmal ist es die Sprache oder manchmal ist es eben auch was vom Aussehen, was so diesen Wiedererkennungswert macht. Aber es gibt viele Personenmarken, wo man offensichtlich das vielleicht gar nicht erstmal hat, aber sich trotzdem irgendwas entwickelt, was irgendwie eigen für den Menschen ist. Und dann ist es ja auch irgendwie in der Identität drinnen und sehr, sehr passend und stimmig.
Und es wäre natürlich auch viel zu kurz, die Beschreibung, ach, das ist der Mann mit der Fliege, weil du hast natürlich so viel drauf. Ich habe es gerade schon gesagt, berätst Menschen, wenn es so um Positionierung geht, leitest das Expertenportal und bist eben auch nochmal Gründer. Da kommen wir gleich dazu. Bei der Faszination von Personenmarken, was sind die Vorteile, wenn man sich als Personenmarke positioniert und sich auch zur Personenmarke entwickelt?
Ich glaube, eine Personenmarke ist deutlich schneller zu erreichen als eine Marke. Also gerade weil wir eben etwas Persönliches haben und den Menschen irgendwie dahinter sehen. Also zum Beispiel, wenn wir uns nur angucken, du hast Jochen Schweizer vorhin gesagt, Jochen Schweizer hat auf Instagram, lass mich irgendwie irgendwo in Richtung, glaube ich, so 30.000 Follower. Und durchaus ist eine bekannte Person, macht da gar nicht so viel auf Instagram, wird jetzt gerade ein bisschen mehr, also vielleicht sind es auch schon wieder mehr Follower geworden. Und dann gibt es von ihm die Jochen Schweizer Arena, eigentlich seine Marke, wenn man so will. Und die Jochen Schweizer Arena, die hat Marketingmanager und die hat Leute, die das professionell, ihr den Instagram-Account auch irgendwie machen. Und die haben 15.000 Follower. Trotzdem, dass die dass du da fliegen kannst und hier Wellen reiten kannst und so weiter und so fort. Und ich glaube, das zeigt, dass wir folgen viel lieber dieser Person Jochen Schweizer als einer Marke, einer Arena oder irgendwie einem Produkt oder irgendwie sowas. Einfach, weil es lebendig ist, weil es Geschichte hat, weil es Geschichte erzählt und weil wir uns irgendwie vielleicht verbunden fühlen, weil wir ja uns irgendwo identifizieren können mit der Person oder weil wir es inspirierend finden und so weiter. Und da gibt es ganz viele Beispiele, zum Beispiel auch ganz bekannt ja, welche Kardashian ist es jetzt, die eine Make-up-Marke hat?
Oh Gott, da bist du aber wieder da ganz falsch. Ich kenne nur Kim Kardashian.
Also. Ich glaube tatsächlich, dass es Kim ist.
Ja, also ich glaube, die hat immer den krassesten Umsatz von wie vielen Milliarden im Jahr. Aber
ja, und also ich glaube, es war Kim und Kim hat jetzt auch irgendwie halt eine Make-up-Marke rausgebracht. Die hat irgendwie, ich glaube, es waren 25 Millionen Follower und sie selbst hat irgendwie 400 Millionen oder irgendwie sowas ging das in die Richtung. Und das zeigt auch wieder eigentlich, da gibt es sehr viele Beispiele, um zu gucken, wir folgen viel schneller einer Personenmarke und das sei jetzt gar nicht so sehr auf Social Media bezogen, sondern wir erzählen auch mehr drüber. Ich erzähle, dass ich hier im Podcast war, ich erzähle über dich, wir kennen uns und so weiter. Also die Geschichte trägt sich weiter und es ist viel leichter, eine Geschichte um eine Person zu bauen oder die zu erzählen, als bei einem Produkt, einer Marke.
Und wenn man sich es ganz genau anschaut, am Ende des Tages sind wir doch alle eine Personenmarke. Also ich finde, man kann ja gar nichts dagegen tun, dass man auch für was steht und dass einen Menschen ja auch sich an etwas erinnern, was man tut, wie man spricht, wie man auftritt, welches Gefühl man den Menschen gibt. Und das bringt mich dazu, besonders den Menschen in den Unternehmen, Geschäftsführern, CEOs, auch ganz klar zu machen, dass sie schon für was stehen. Auch wenn sie noch gar nicht so explizit sagen, oh, ich muss jetzt eine Strategie entwickeln für eine Personenmarke. Aber dann daran zu arbeiten, wenn ich eh schon für etwas stehe, automatisch und das noch zu intensivieren und ganz bewusst zu nutzen, ich finde, das ist halt das Bewusstsein, was wir brauchen. Denn du hast es gerade schon gesagt, wir folgen ja nicht dem Unternehmen oder nicht nur dem Unternehmen. Klar, eine Marke wie Apple etc. ist natürlich sehr erfüllt mit Inhalt, aber trotzdem folgen wir den Menschen. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das ein Plädoyer für, wir brauchen mehr Menschen, die sich auch sichtbar machen.
Total. Und letztlich ist es ja sogar bei Apple so, am Ende die Vorstellung des neuen iPhones macht immer noch ein Mensch. Mal gucken, wohin sich das auch in Zukunft entwickelt. Aber letztlich ist es da auch wieder so, dass es Menschen gibt, die Reden schreiben, die sich da bemühen, die richtigen Worte für das Produkt zu finden, die wieder über den Menschen transportiert werden. Und du sagst es total, ich bin ganz, ganz vielen Veranstaltungen unterwegs, wo Geschäftsführer, Führerinnen, CEOs und Co. irgendwie die Begrüßung machen oder auf der Bühne stehen und vor der versammelten Mannschaft letztlich irgendwie ja, versuchen, die richtigen Worte zu finden. Und ich finde, in diesen Momenten steckt so viel Potenzial drinnen, dessen, was du gesagt hast, eine Botschaft zu transportieren, Motivation, aber auch für was zu stehen, für das Unternehmen einzustehen, aber auch vielleicht als Person einzustehen, für das, für was man steht, was man irgendwie transportieren möchte. Und diese Chancen werden ganz oft irgendwie nicht genutzt. Und es wird sich manchmal klein gemacht auf der Bühne des Lebens oder auf der Bühne im Business. Da finde ich es immer schön, wenn Menschen nach vorne gehen und sich zeigen und eben auch als Personenmarke oder diese Personenmarke, wie du sagst, die wir letztlich irgendwie alle mehr oder weniger sind, nutzen. Mhm.
Man sagt ja auch so schön, die Marke ist das, an was man sich erinnert, wenn du nicht im Raum bist. Also, an was erinnere ich mich, wenn Josua nicht da ist? Was ist für mich Josua? Und ich finde, das ist ein schönes Bild, weil es so klar definiert, welche Bilder im Kopf kreierst du bei anderen? Wofür stehst du? Was sind deine Werte? Was bringt deine Kommunikation rüber? Und vor allem, wie fühlen sich Menschen? Also, Personenmarke, Sichtbarkeit, ganz, ganz wichtig. Jetzt erlebe ich es oft, dass es gerade im Bereich Sichtbarkeit oftmals auch Ängste gibt. Ängste, sich zu zeigen, Ängste, auf eine Bühne zu gehen. Wie gehst du mit diesen Ängsten um, wenn Kunden zu dir kommen und sagen so, ja, ich weiß, ich möchte mich sichtbarer machen, aber irgendwie fühle ich mich damit noch gar nicht so wohl. Wie gehst du damit um?
Ich glaube, es triggert irgendwie eine Art von Urangst in uns Menschen, weil wir uns irgendwie verletzlich machen, wenn wir uns zeigen. Also immer, wenn wir irgendwie was nach draußen tragen, dann bieten wir irgendwie eine Angriffsfläche mit jemandem, der sagt, ja, aber ich bin nicht einer Meinung oder ich sehe das anders oder so. Und das, worauf wir, glaube ich, alle oder wonach wir alle streben, ist ja irgendwie so die Anerkennung, die wir von Menschen bekommen. Und ich glaube, das ist dieses spannende Zusammenspiel einer Personenmarke. Weil auf der einen Seite, wenn wir natürlich nach außen gehen, dann haben wir die Chance, Anerkennung zu bekommen für die Botschaften, die wir teilen, für die Werte, die wir einstehen, für das, wie wir vielleicht auch andere Menschen inspirieren können. Und auf der anderen Seite ist es eben gerade eben diese Verletzlichkeit, die irgendwo mit reinkommt. Und ich glaube, das Wichtigste, womit wir anfangen müssen, ist zu gucken, um diese Angst auch zu nehmen, wer steckt in dir? Weil letztlich, wenn du dich nach draußen bringst, dann glaube ich, dass wir immer viel weniger Angriffsfläche haben, als wenn wir uns versuchen, irgendwo zu verstellen oder irgendwie etwas nach außen bringen, was vielleicht gar nicht wirklich deins ist, weil man irgendwie denkt, ja, es ist vielleicht richtig, das zu sagen oder ähnliches. Also ich glaube, dieses Authentizität, über das man ja irgendwie oft spricht, ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt, mal zu gucken, was steckt tief in einem. Und dann, glaube ich, ist es schon auch irgendwie die Erfahrung und die Einordnung der Dinge. Wir wissen psychologisch, dass wenn wir einen Hasskommentar bekommen, dass der viel mehr wiegt als 10 positive Kommentare, die da sind. Und ich glaube, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Das sind Menschen, die irgendwie unglücklich vielleicht mit sich selbst sind und dir deswegen das gerade irgendwie geschrieben haben oder da drauf sind. Ich finde, da kann man schon auch fast mit Aufklärung machen und sich irgendwo einen Zettel hinschreiben und sagen so, hey, du bist gut, so wie du bist. Und wenn da mal ein Hasskommentar kommt oder irgendjemand nicht zufrieden ist mit dir, alles gut, du musst ja nicht everybody darling sein, auch wenn man es oftmals gerne möchte.
Genau, man möchte es, aber es funktioniert doch gar nicht. Also nee. Und tatsächlich ist das ist ein Thema, was mich selber in den letzten Jahren viel beschäftigt hat, weil ich den Glaubenssatz, jedem gefallen zu müssen, der war bei mir ganz, ganz tief verankert. Mhm. Und sich davon zu trennen und zu sagen, das ist totaler Quatsch, das geht nicht. Es ist, und das wäre ja auch absurd, wenn das gehen würde, weil das würde die Welt ja einteilen in die Menschen, die gefallen und alle anderen, die einfach überhaupt nicht gefallen. Und, und die Welt ist ja das Schöne daran in unserer Welt, dass wir so vielfältig sind und dass es eben auch viele unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen gibt. Und mittlerweile, weil du das gerade so gesagt hast, deswegen fällt mir auf, ich frage mich immer, wenn mich etwas länger als 10 Sekunden beschäftigt oder ärgert, zum Beispiel ein Kommentar, dann frage ich mich immer, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was triggert mich da gerade so? Was ist da in mir immer noch nicht so ganz heile, sodass ich damit nicht umgehen kann? Und die zweite Perspektive, natürlich wissen wir auch, im Internet sind einfach so viele Menschen, die es selber nicht auf die Kette kriegen, aber anderen erzählen, wie es funktioniert. Und da muss man einfach auch sagen, nicht mit mir. Aber ne, das
voll, aber ich bin total bei dir. Also ich ist bei mir sicherlich auch immer noch ein Ding, über was ich mir oft irgendwie Gedanken mache. Deine 10 Sekunden finde ich schön. Sich dann das so zu überlegen, hey, was hat das eigentlich irgendwie mit mir zu tun? Weil tatsächlich ist es das oft und wenn man das irgendwie loslassen kann, dann ist es auch irgendwie, wird's entspannter.
Das Ego beiseite schieben, das eigene Ego beiseite schieben, stimmt, da hast du recht, dann ist es einfach entspannter. Jetzt bist du Geschäftsleiter des Expertenportals. Da ist Experte schon im Namen. Du hast mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Experten zu tun und ich finde, dieses Expertentum hat ja auch so einen Boom bekommen. Das hat ja so einen wahnsinnigen Schub bekommen. Und ich bin immer wieder überrascht einfach und freue mich auch drüber, wozu man Experte sein kann. Was sind so für dich, also Damenexperten, Damen mit Charme oder Knotenexperten, also Menschen, die Knoten machen. Und also man kann natürlich alles zum Expertenwissen bringen. Was sind so für dich in deiner Karriere so die ungewöhnlichsten Experten, die dir so in Erinnerung sind, wo du sagst, boah, da habe ich nie drüber nachgedacht, dass sowas geht. Was fällt dir da so ein?
Also der erste, der mir sofort einfällt, du kennst sie vielleicht von der Ladungssicherung. Also wenn man irgendwie, keine Ahnung, einen LKW fährt oder beziehungsweise vielleicht bist du mal irgendwie Anhänger gefahren und dann hat man noch diese Ratschen, Spanngurte, mit denen man quasi Ladung sichert. Und wenn du auf YouTube Spanngurt eingibst, dann kommt ein Mensch, der Spanngurt-Coach. Und jetzt hätte man zugegebenermaßen gedacht, naja, die Positionierung, die der Spanngurt-Coach hat, ist ja jetzt schon irgendwie relativ spitz. Wen interessiert das halt? Vielleicht ein paar Leute, die irgendwie Ladungen sichern müssen, aber wer ist das schon irgendwie? Und dann schaust du mal auf die Followerzahlen und siehst über 330.000 Abonnenten. Und das für mich ein klasse Beispiel, wo man sieht so, hey, wenn man was mit Leidenschaft tut, wenn man was richtig macht und irgendwie, dann kann auch ein Spanngurt-Coach, also ein Experte, wenn man so will, für Spanngurte, richtig Erfolg haben mit eigenem Spanngurt-Shop, den man dann natürlich hat, irgendwie verschiedene Social-Media-Kanäle und da kann man sich da eben angucken, wie man Ladungen richtig sichert und Tests von Spanngurten und irgendwie finde ich, wunderbares Beispiel in dieser Experten.
Also Spanngurt-Experte habe ich auch noch nicht, aber werde ich mir sofort anschauen. Und gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, ist ja auch so eine Ermutigung, so eine wunderbare Ermutigung, dass eben das, was in dir steckt, das, was dich interessiert, das, was du mit Leidenschaft machst, dass das sehr, sehr wertvoll sein kann. Und eben nicht immer nur die Norm, sondern dass das Außergewöhnliche, das Ungewöhnliche, was in dir steckt, dass das so viele Menschen erreichen kann und vielen Menschen auch was bedeutet. Und ich finde Spanngurte, ich meine, jeder kennt die Situation, auch wo man froh ist, wenn man zu einem Thema dann doch ein YouTube-Video findet.
Ja.
Und ich meine, Kacke, wie sichere ich jetzt meine Ladung auf dem Autodach? 10 Kisten, wie mache ich Spanngurte? Also ich finde das wunderbar.
Ja, ich finde es auch klasse und das, was du sagst, finde ich schon auch, also ich meine, das Wort Experte hat in den letzten Jahren ja schon auch durchaus ein bisschen gelitten irgendwie, weil dann denken viele schnell an die besagten Experten, die wir irgendwie in unserer Regierung finden, sind dann irgendwie unzufrieden mit der Regierung und dann unzufrieden mit den Experten, die irgendwie die Regierung wohl beraten sollen und so weiter. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir in unserer Welt, in der wir ja eine sehr komplexen, vielschichtigen Welt leben, haben wir halt verschiedene Fragen, die Menschen haben, aber auch Unternehmen haben. Und für all diese Fragen braucht es Leute, die sich irgendwie damit besser auskennen als man selbst. Und dann sind wir letztlich schon bei Experten und Expertinnen. Ich glaube, das ist gerade das, was wir haben. Wir haben auf der einen Seite irgendwo haben wir die Leute, die sich ganz spezialisiert mit was auskennen. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die sehr gut verbindend denken können. Also mehr so diese Generalisten versus die Spezialisten. Und ich glaube, beide Pole brauchen wir. Und zwischendrin wird KI ganz viel machen und Automatisierung und so weiter. Aber in beiden Polen, also sowohl in Generalisten und Generalistinnen und Spezialisten, würde ich beides mal Experten und Expertinnen sehen. Die einen können gut Verbindungen schaffen und die einen können sich tief irgendwo reindenken oder haben tiefes Wissen in irgendeiner Sache. Also ich glaube, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die in diesem Expertenmarkt unterwegs sind.
Ich erlebe es, wenn wir bei dem Thema sind, natürlich, dass ganz oft das Thema Positionierung so einen riesigen Raum einnimmt und dass sich Menschen das Gehirn zermartern, na, ich habe die Positionierung noch nicht gefunden und irgendwie, na, hier muss ich nochmal ran. Jetzt mal von dir, von deiner Seite, Was sind deine Tipps, um die Positionierung zu finden?
Ich hätte drei. Das erste ist, sich locker zu machen, weil die Positionierung wird sich immer verändern. Gerade wenn man eine Personenmarke ist. Ich frage dann immer so, hey Christoph, warst du so wie vor 5 Jahren? Bist du heute noch genau gleich? Und du würdest mir die Antwort geben, nein, bist du natürlich nicht, weil du dich entwickelst, weil du neue Dinge lernst, weil du Erfahrungen machst und so weiter. Und genau ist es so auch eine Positionierung, die sich stetig weiterentwickelt und immer wieder quasi sich neu erfinden muss. Also Menschen verändern sich und wenn der Mensch auch die Positionierung ist, muss sich die Positionierung ja auch verändern. Das wäre das Erste. Das Zweite, was da ist, ist, dass wir gucken können, worin besteht dein Nutzen. Und zwar nicht den Nutzen, den du selbst denkst, sondern der Nutzen, der aus deiner Arbeit entsteht. Also ich sage den Leuten immer, schreib doch mal ein Nutzenpapier und dann schreibst du alles auf, was du brauchen kannst. Oder nicht, was du brauchen kannst, sondern welchen Nutzen, die deine Arbeit hat. Und jetzt kommt ein riesen Wordmap raus von Nutzen. Und jetzt nehme ich mir die drei kräftigsten Wörter raus, die dafür stehen, für das, was ich tue. Und ich habe quasi eigentlich schon in einer gewissen Weise so meine grobe Positionierung zu finden. Und das Letzte, was ich machen würde, wenn es um Positionierung zu geht, ist zu schauen, was zieht sich durch das ganze Leben durch? Was sind Muster, die immer wieder kommen? Weil diese Muster werden sich auch irgendwie wahrscheinlich weiterführen. Und damit kommt man auch immer näher an diese eigene Positionierung ran.
Ich sage ja immer, du bist die Summe deiner Stories. Und ich finde, auch da liegt genau das Thema Positionierung. Wenn du auf dein eigenes Leben schaust, auf das, was du gerne tust, wo du den Menschen helfen kannst, wo die Menschen zu dir schon dein ganzes Leben lang kamen, teilweise schon als Kindern. Das habe ich so oft erlebt, dass dann Geschichten aufploppen aus der Kindheit, wo man schon genauso gehandelt hat und den Mehrwert oder den Nutzen stiften konnte, schon als Kind. Dann ergibt sich die Positionierung oder der erste Schritt in die Positionierung schon ganz von selbst. Aber es hat eben was mit dem Inneren zu tun und nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Gesamtmenschen. Und deswegen finde ich, das ergänzt sich das ja sehr schön mit dem, was auch du sagst. Und die Summe der Stories, da wollen wir natürlich jetzt auch gleich nochmal deine Summe der Stories hören. Bevor es aber soweit ist, hier im Podcast gibt es ein kleines Spielchen. Wir würfeln, wir stellen uns eine Frage und so würde ich dich jetzt einfach nur einladen, mal zu starten. Du würfelst, ich ziehe die Karten. Für alle, die das schon mal, die es schon mal gesehen oder gehört haben, wir haben hier 3 Farben. Du würfelst eine Farbe und dann ziehe ich die Karte und die Karte ist entweder close, also eine Frage, die so ganz easy oder closer, wo du vielleicht die Menschen schon näher nicht ranlässt, wenn du magst, oder closest, die Menschen noch näher ranholt oder ja, noch intensiver ist. Aber es ist alles fein. Also es sind alles, keine Angst.
Also ich bin gespannt, freue mich drauf.
Der Kniffelmoment hier wieder. Einmal grün.
Ja.
So.
Na also da starten wir doch eh recht entspannt.
Oh, das ist aber interessant jetzt. Und zwar, das ist jetzt, what do you think my closet looks like?
Also wie dein Kleiderschrank
wie
aussieht.
Wie mein Kleiderschrank aussieht. Das hat man noch nie, das ist eine Premiere hier. Es geht jetzt mal nicht um dich, also schon auch, aber was denkst du, wie mein Kleiderschrank aussieht?
Eine spannende Frage, Christoph.
Ja, find ich aber jetzt auch.
Ich glaube, es schaut recht geordnet aus. Also ich stelle mir tatsächlich vor, dass da 5 schwarze Hemden drinnen hängen und daneben hast du verschiedene Hosen, die drinnen hängen, aber du bist nicht so der Mustertyp. Also ich glaube, ich finde relativ wenig ohne Muster aus. Das geht vielleicht so in Richtung die Badehose für den Urlaub. Dann würde ich dir auch mal Muster zutrauen, sozusagen. ja, ich würde sagen, sehr geordnet und klar. Und ich finde, das passt sehr gut zu dir, weil du auch ein geordneter und klarer Mensch bist. Aber das darfst du mir jetzt erzählen oder darfst uns Einblicke geben, ob meine Einschätzungen halbwegs richtig sind.
Ja, das hast du schon ganz gut getroffen. Also mit Muster kriegst du mich nicht. Also ich habe so oft Karohemden ausprobiert. Es gab mal diese Grunge-Phase, da waren ja die Karohemden so in. Es hat halt nie geklappt bei mir, es sah immer doof aus. Also einfarbige Hemden, da bist du voll bei mir. Struktur und Ordnung auch sehr, sehr gerne. Und Einfachheit würde ich auch nochmal dazu nehmen. Also ich mag es gerne, wenn es klar und einfach auch ist. Also im Sinne, ich es soll einfach gemacht werden. Und mittlerweile ist man auch im Alter, man weiß, was gut aussieht und macht nicht mehr die ganz verrückten Experimente. So, ey, aber das war, jetzt machen wir das mal ganz anders. Ich würde mal sagen, ich würfle jetzt, aber ich ziehe nochmal eine Karte für dich, weil das war ja eigentlich eine Frage fast für mich.
Ja, also
wir wollen ja auch ein bisschen
was über dich erfahren.
Also nochmal grün. Wir wollen ja auch ein bisschen was von dir erfahren. Und die Frage lautet: Can you remember a time in your life when you felt the most alive? Tell us about it. Wann hast du dich in deinem Leben
so richtig lebendig,
so richtig lebendig gefühlt?
Das mir kommt ein Moment, der mir gerade einfällt. Deswegen würde ich da mal drauf gehen. Und zwar, nach dem Abitur war ich auf Fuerteventura und habe da gearbeitet in einem Robinson-Club, so als Animateur. Das war so die Zusammenbringung von, ich habe früher sehr, sehr viel getanzt in meiner Kindheit und Jugend und habe das dann versucht zusammenzubringen, so mit dem, ja, wie könnte ich jetzt vielleicht Menschen kennenlernen, die interessante Jobs haben, um mich mehr zu finden, um zu sehen, was kann ich denn aus meinem Leben und jobmäßig so machen, bin ich nach Fuerteventura gegangen. Und jeder, der oder die schon mal in so einem Robinson-Club oder überhaupt in so solchen Hotelanlagen mit Entertainment-Programmen waren, die wissen, dass man da viel arbeitet und dass es von früh morgens bis spät abends geht. Also ganz, 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 ja, viele Dinge, quasi viel Unruhe oder viel unterwegs. Und es gab einen Moment immer, wenn mir Sachen oder wenn ich nach Hause in Anführungsstrichen in mein Zimmer gekommen bin dort, da hatte ich einen Balkon und auf Fuerteventura ist ja sehr, sehr wenig Störlichter. Das heißt, du bist ja weit auf dem Meer draußen und das heißt, du hast oftmals ein sehr, sehr schönes Sternenbild. Und dann habe ich mich oft nur eine Minute draußen auf meinem Balkon gesetzt, bevor ich geschlafen habe, habe nach oben geguckt und habe tief geatmet. Und das war für mich immer ein Moment dieser Lebendigkeit, weil es diesen Kontrast so gezeigt hat. Dieses Feiern, dieser Spaß, der Sport da, die Menschen, dann der Austausch und so weiter. Und im Gegensatz dieses ich alleine und das Universum in diesen drei Atemzügen. Und das hat für mich, oder da kommt in mir ein Gefühl der Lebendigkeit hoch.
Jetzt hatten wir darüber gesprochen, die Summe der Stories. Und das ist natürlich auch schon eine wichtige Story, ein Erlebnis, Erfahrung, die du gemacht hast. Wie würdest du die Summe deiner Stories beschreiben in deinem Leben?
Ich glaube, das eine fängt mit Gemeinschaft an. Viele meiner Stories drehen sich um Gemeinschaft. Das fängt an, dass ich in einer Familie mit drei Geschwistern aufgewachsen bin, in einer engen, tollen Familie, über die ich heute noch so dankbar bin, und wo Gemeinschaft und Gesellschaft immer irgendwie eine große Rolle gespielt haben und auch heute noch spielen. Also ja, auch wenn wir mittlerweile als Kinder alle irgendwie erwachsen sind und in unterschiedlichen Teilen von Deutschland leben oder zumindest uns nicht allzu oft sehen, dann gibt es da immer noch eine große Verbundenheit. Und das hat sich immer auch irgendwie durchgezogen. Ich habe gestern tatsächlich drüber nachgedacht. Ich habe Gruppensport gemacht. Ich war irgendwie dann Schülersprecher und so weiter. Also es ging immer irgendwie um Gemeinschaft und Gruppe. Ich glaube, das zieht sich sehr viel durch. Auch wenn ich heute meine Arbeit sehe, dann sind es Masterminds mit Experten und Expertinnen, dann sind es irgendwie Seminare, sind es Vorträge und so weiter. Also dieses Mensch, Teil von einer Gruppe zu sein oder Teil von Menschen zu sein, in Austausch zu gehen, das ist, glaube ich, ein großer Punkt meiner oder der Summe meiner Stories. Und wenn wir über Summe reden, dann ist es vielleicht ja nicht nur ein Ding, sondern dann sind es mehrere. Und ein zweites, was mir sofort einfällt, ist Kreativität. Also ich habe fast das Gefühl, durch Kreativität werde ich inspiriert. Oder also Inspiration ist irgendwie fast wie eine Art von Nahrung für mich. Also ich merke irgendwie, wie ich zugrunde gehe, in Anführungsstrichen, wenn ich nicht ab und an ein bisschen inspiriert bin. Und Inspiration hat ja nicht damit was zu tun, dass man immer höher, schneller, weiter, bunter, sondern Inspirationen können ja auch ein Gespräch sein, wo ich irgendwie einen neuen Gedanken mitnehme. Inspiration kann manchmal sein, dass man irgendwie in einem Café sitzt und besonders nett bedient wird und so einen kleinen Aha-Moment vielleicht irgendwie da drin findet oder so. Also auch diese ganzen kleinen, aber auch großen Dinge der Inspiration, das ist, glaube ich, auch was sich durch mein Leben durchzieht und woraus ich so meine eigene Kreativität schöpfe, die mir viel Freude bereitet.
Ja, und zeigt natürlich auch deine Offenheit, finde ich. So wie ich dich auch kenne, als eben als sehr offenen Menschen, der die Verbindung sucht. Die Verbindung zu anderen Menschen und die Verbindung zur Inspiration. Gibt es denn da ein gewisses Motto, was sich daraus für dich entwickelt hat, für dein Leben? Gibt es einen Satz, der dich da geprägt hat, an den du dich immer erinnerst? Irgendetwas, wo du sagst, so, das bringt das Ganze nochmal richtig runter?
Kann ich nicht so finden. Ich glaube, es liegt aber daran, dass mein Papa hat gerne solche Sätze. Und als Kind, glaube ich, war ich immer so von wegen, oh nee, schon wieder so ein Satz irgendwie, der irgendwie da ist.
Fällt dir da einer ein?
Also, ja, heute einen, den ich liebe, für den ich total dankbar bin irgendwie, von meinem Dad. Mein Dads Motto in den letzten Jahren ist immer ein sowohl als auch. Dass wir im Leben immer das eine und das andere haben und dass ganz viele Dinge niemals klar beantwortet können, sondern immer ein sowohl als auch in sich tragen. Ich finde, das ist ein schwieriger Satz, den wirklich anzunehmen und zu leben, der da drin steckt. Aber wenn wir das können, dann wird auch viel entspannter, so wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht nur in der Positionierung, sondern auch im Leben. Aber das würde ich jetzt, ist vielleicht so ein bisschen mein Inspirationsmotto, was ich gerade so mit mir trage, aber nicht unbedingt mein eigenes, sondern was ich gerne annehme.
Mhm. Du hast gerade über Inspiration gesprochen. Wo suchst du Inspiration und wo findest du Inspiration, um dich, du bist eben ein offener Mensch, in deiner Persönlichkeit auch weiterzuentwickeln und eben dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben?
Das eine ist, glaube ich, in der Wachheit. Und zwar in dem, Dinge wahrzunehmen. Also ich beobachte liebend gern. Und das fängt an eben, dass man, was für sich eben auch in einem Seminar beobachtet. Also ich gehe gerne auch auf ein anderes Seminar und lasse mich inspirieren, indem ich beobachte. Oder eben auch, wenn ich wieder im Café sitze oder wenn mir irgendwie irgendwo was auffällt im Gespräch mit anderen Menschen. Also ich glaube, die größte Inspiration steht am Ende immer noch im Austausch mit Menschen. Und alles danach ist aber, glaube ich, geprägt von Beobachten.
Jetzt bist du dadurch ja auch schon zu einer Personenmarke geworden, haben wir schon gesagt. Neben der Fliege, aber auch deiner Offenheit, der Inspiration, die du ja auch weitergibst an Personenmarken. Da wollen wir jetzt natürlich auch nochmal teilhaben. Und zwar, wenn jetzt jemand wirklich starten möchte mit seinem Personal Branding, was empfiehlst du Menschen, damit sie in Gang kommen, damit sie die ersten Schritte machen, wenn es um Personal Branding, wenn es um Personenmarke kreieren geht?
Was ich anfangen würde, und da sind wir eigentlich wieder bei der Summe der Stories, und zwar wäre das, ich würde mir eine Art von Themen- oder Geschichtenstammbaum aufmalen. Das heißt, ich würde ein Blatt nehmen und dieses Blatt sollte im Zweifel sehr groß sein. Ich glaube, dass am Ende, wenn man das mal macht, dann kommt so ein Blatt raus, was vielleicht so groß ist wie dieser Tisch. Und ich würde so anfangen mit, was sind so Kernpunkte und Kerngeschichten im Leben, die man irgendwie aufschreibt. Und alles fängt dann vielleicht so bei 4, 5, 6 Begriffen an und dann macht man so eine Art Wordmap. Was passt wieder zum jeweiligen Thema unten drunter und welche Geschichte habe ich dazu erzählen? Also wie eine Art von Inventur dessen, was man selbst erlebt hat und welche Überzeugungen man irgendwie hat. Deswegen glaube ich auch, es gibt ja viele Menschen da draußen, die ein Buch schreiben wollen. Und wenn ich ein Buch für sinnvoll halte, dann ist das tatsächlich auch ein Punkt, den ich so wertvoll da drin sehe, weil du so tief in deine Geschichten, deine Überzeugungen und Co. reingehen musst. Und ich glaube, dabei fängt alles an. Nicht unbedingt dabei ein Buch zu schreiben, aber vielleicht eben mal so ein Themenstammbaum zu machen und auch klein und tief in Dinge reinzugehen. Und am Ende komme ich vielleicht bei irgendwie einer kleinen Geschichte an. Und das sind die Geschichten, die wir am Ende erzählen, die wir weiterbringen, wo wir raus Social Media Content machen, die wir aber vielleicht auch in einen Vortrag einbauen, die aber Teil auch, was weiß ich, eines Seminars werden können oder auch Teil eines Gespräches wiederum sind, weil wir einfach Menschen gerne zuhören, die auch irgendwie Geschichten zu erzählen haben. Und ja, ich glaube, das wäre so der erste Schritt, den ich machen würde.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, es geht ja hier auch um moderne Kommunikation und wie man mit moderner Kommunikation erfolgreicher ist, sichtbarer wird. klarer identifizierbar wird und vor allem Vertrauen aufbaut. Und das machst du mit dem Expertenportal ja auch sehr erfolgreich. Vielleicht lässt du uns da mal kurz reinschauen. Das heißt also rein aus kommunikativer Sicht, was ist so deine Strategie, dein Angang für das Expertenportal? Wie willst du und auf welchen Kanälen willst du sichtbar sein, um die Menschen zu erreichen? Mhm.
Ja, wir versuchen ja mit dem Expertenportal viel Sichtbarkeit für alle Experten und Expertinnen zu bekommen, die quasi auf unserer Plattform mit drauf sind. Und all das fängt bei einem Gedanken an. Menschen haben Fragen. Und diese Fragen googeln sie, YouTuben sie, folgen auf Social Media, lassen sich inspirieren oder ja, wollen diese Fragen die Inneren beantwortet haben, die manchmal sehr klar sind. Was ist der Fehler meiner Waschmaschine, wenn er E763 anzeigt? Bis hin zu vielleicht sehr unspezifischen Fragen, die eher in Richtung gehen, was ist der Sinn meines Lebens oder wie lerne ich Führung richtig oder ähnliches. Und genau dazu gibt es ja Millionen von Anfragen im Internet, die irgendwo da sind. Und nicht nur im Internet, sondern überhaupt auch in unserer Welt. Aber ich glaube, online kann man das noch mal sehr viel deutlich verbildlichen. Und wenn wir jetzt anfangen, Inhalte zu erstellen, die diese ganzen Fragen beantworten und das dann noch mit einem Mantel des Content Recyclings, da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, was ich damit meine, dann schaffen wir unglaublich viele Wege, damit Menschen auf uns zukommen. Nicht nur auf das Expertenportal, sondern letztlich auf jede Personenmarke, wenn man so will, wenn man gerade nach diesem Prinzip geht. Und Content Recycling meint, ich nehme mir jetzt zum Beispiel eine Frage oder ein Thema raus, ich beantworte das an einem Video, dieses Video stelle ich auf YouTube, die Tonspur mache ich vielleicht in einen Podcast rein, ich kann dann aber vielleicht auch das alles in einen Blogartikel verfassen und auf meine Webseite machen und so weiter und so fort. Und genau das machen wir beim Expertenportal auch. Wir haben unsere Fernsehsendung, wo wir mit 3 Fernsehsendern zusammenarbeiten. Die wird dann ausgestrahlt. Aus der Fernsehsendung machen wir Kurzvideos, das lange, also und verteilen das auf die verschiedenen Plattformen. Das lange Video kommt auf YouTube. Es wird aber auch zu einem Podcast verarbeitet. Wir haben aber auch einen Blog, den es gibt, wo man dann die Themen nochmal nachlesen kann. Wir haben Auszeichnungen, die wir vergeben, Awards und. Also ein ganzes ein Universum, wo man verschiedene Wege findet und sehr vernetzend denkt im Sinne von Content und Sichtbarkeit.
Und ja, das ist auf alle Fälle eine moderne Herangehensweise, den Content zu recyceln. Ich weiß auch, dass ihr ja auch das eine oder andere an Tools habt, um das auch effektiv zu machen. Auch das gehört ja zur modernen Kommunikation. Wie verwenden wir Tools und wie gehen wir mit den Daten um, die wir bekommen? Wie gehen wir mit den Kanälen um? Also ein wunderbarer Weg, modern zu kommunizieren, wie ich finde. Jetzt mal weg von der Personenmarke hin zu einem ganz neuen oder einem neueren Projekt von dir. Und zwar bist du jetzt auch noch Gründer. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über den Kochtisch, den ihr gegründet habt, was sich dahinter verbirgt.
Es ist schön, dass du jetzt danach fragst, weil viele Dinge unseres Gesprächs kommen zusammen. Das erste ist die Familie, über die ich schon gesprochen habe. Der Kochtisch ist ein Projekt von uns 4 Geschwistern. Also von Julius, meinem größeren Bruder, von Elias, meinem jüngeren und Jette, meiner jüngeren Schwester. Das ist auch so aus unserem Familienzusammenhalt irgendwie entstanden, in dem Sinne, dass sich meine Eltern vor, ich glaube, über 30 Jahren, ist es auf jeden Fall schon her, einen Art Tisch gekauft haben für den Garten, auf dem man kochen kann. Und da haben wir so viele tolle Momente erlebt und ich glaube, da kommt das Zweite ins Spiel, wo du vorhin über die Summe der Stories geredet hast, das war die Gemeinschaft. Wir haben so viel Gemeinschaft daran erlebt, wir haben Freunde eingeladen, wir haben Feste gefeiert und ganz viel hat um diesen Tisch stattgefunden. Und irgendwann saßen wir echt da und haben irgendwie so darüber geredet, wer diesen Tisch irgendwann mal erben wird und ich hoffe, es wird noch lange dauern, bis dieser Tisch überhaupt zur Erbe frei ist sozusagen. Und dann ist uns die Idee gekommen, wieso könnten wir nicht diesen Tisch eigentlich einfach selbst machen? Und dann haben wir 6 Prototypen gebaut über 3 Jahre und haben das entwickelt und entstanden ist der Kochtisch, ein achteckiger Tisch, eine Edelstahlplatte mit einem Gasbrenner unten drunter, ein Holzrand außenrum, alles produziert im Allgäu, viel Handwerk steckt da auch drin. Und auf diesem Tisch kann man dann kochen und drumherum sitzen und eben vom Bruschetta bis hin zum, ganzen Fisch, den man drauf macht oder zur Nudelpfanne. Oder neulich haben wir zum Beispiel flambierten Kaiserschmarrn drauf gemacht mit einem Koch zusammen. Also es verbindet quasi Essen Und Essen schafft ja viel Gemeinschaft oft, aber es schafft das rund um einen Tisch, dass man gemeinsam kochen kann, gemeinsam essen kann und einfach eine gute Zeit hat und auch wieder in Kommunikation kommt.
Also der Kochtisch für alle, die daran Interesse haben. Wo findet man euch im Internet?
Der Kochtisch eingeben und dann kommt man schon weiter auf allen Social-Media-Kanälen, aber natürlich auch auf der Webseite und Co.
Wie seid ihr da oder wie geht ihr an den Kochtisch kommunikativ ran? Als Gründer, als jemand, der jetzt vielleicht auch noch nicht die großen Budgets hat, die ihr dafür auch einsetzen kann oder will. Wie ist eure Kommunikationsstrategie für den Kochtisch?
Der Kochtisch, das ist ja eben spannend, weil wir vorhin über Personenmarke und Marke gesprochen haben. Und beim Kochtisch fahren wir ein Hybridmodell, würde ich sagen. Also auf der einen Seite sind wir alle auch wieder Personenmarken innerhalb des Kochtisches. Also wir vermarkten, wenn man so will, auch ein bisschen die Familie und die Personen, die da dran sind. Zum Beispiel ist mein Papa immer der viel daran kocht. Also wenn du heute auf den Instagram-Kanal gehst, dann siehst du am Vatertag ein Bild von meinem Papa beim Kochen, wo wir ihm quasi Danke sagen für all die Kocherlebnisse. Du siehst uns aber auch als Familie drumherum sitzen. Du siehst uns aber auch mal, dass wir auf einem Gründerbild drauf sind oder auch mal unsere eigene Geschichte dazu erzählen. Also es hat auch schon wieder was mit Personenmarken zu tun. Und das Zweite ist, dass wir versuchen, nicht den Tisch zu vermarkten, sondern vielmehr das Gefühl an diesem Tisch zu kochen und so weiter. Also den Hashtag, den wir viel verwenden, ist Social Cooking. Weil es uns um das Soziale geht. Also wir haben auch da drin quasi eine Botschaft, die wir immer wieder transportieren. Der Botschaft oder die Botschaft des Gemeinsamen, des Zusammenseins, des etwas gemeinsam erleben und das eben am Kochtisch.
Naja, also für alle, die jetzt hier zuhören oder zuschauen, ich finde, ich muss innerlich, juble ich, wenn ich dir zuhöre, weil du hast erzählt, auf der einen Seite in der Arbeit des Expertenportals, er geht erstmal davon aus, was suchen die Menschen da draußen? Was sind die wahren Bedürfnisse und was sind die Probleme und die Fragen, die gestellt werden? Also eine sehr empathische Herangehensweise. Und jetzt kommt die zweite Komponente dazu und das ist nun mal die Emotion und die Geschichte, die dahinter steckt. Und die authentische Geschichte, also eure Geschichte als Familie über Jahre selbst an einem Kochtisch zu kochen und Erlebnisse zu teilen, was ja eine wahnsinnige Kraft entwickelt. Und als dritte Komponente, also wir haben die Empathie, wir haben eine Emotion und jetzt kommt die Moderne dazu, du hast es gerade schon gesagt, egal ob das die Social-Media-Kanäle sind, die ihr natürlich nutzt, wo ihr sehr viel Content auch produziert, fotografiert, Videos macht. Also ich finde, das ist so ein Paradebeispiel, wie man sich Schritt für Schritt moderner Kommunikation dann eben auch nähern kann und aufbauen kann und so durchlaufen sollte, aus meiner Sicht. Das ist es, was es ausmacht. Was sind so eure Erfahrungen damit? Also gerade so auch in den ersten Schritten als Gründer und als Gründerfamilie.
Ja, du, also ich kann dir da total zustimmen. Ich glaube, das sind die Schritte, die ja auch, oder wo du ja tief in deiner Arbeit noch mehr als ich ja dann am Ende irgendwie drinnen steckst. Was sind unsere Erfahrungen? Es sind gute Erfahrungen, weil zum Beispiel du hast die Emotionen angesprochen und darauf werde ich immer wieder angesprochen. Also auf die Emotionen, die wir damit verbreiten, weil auch die Videos sehr emotional gestaltet sind, weil dann halt beim Flambieren die Flamme hochgeht oder weil man dann das schöne Essen sieht, die lachenden Gesichter, diese Atmosphäre, die irgendwo da ist, das, was man weitertragen will. Und das Feedback ist ein tolles, weil genau das kriegen wir irgendwie wiedergespiegelt, dass Leute sagen so, selbst Leute, die ich eben noch nicht wirklich gut kenne, aber die dann den Kochtisch schon irgendwo erlebt haben und die ich dann irgendwie treffe, die sagen, ich würde das mal gerne erleben mit euch. Und dieses, ich würde das gerne erleben, Klammer auf, mit euch, das finde ich so spannend, weil das eben diese persönliche Komponente mit reinbringt. Ich will gar nicht unbedingt sofort den Kochtisch bei mir zu Hause haben, aber wenn man das erlebt hat, dann will man dieses Gefühl mit nach Hause nehmen und hat den Kochtisch wie als eine Art von Katalysator dieses Gefühls der Gemeinschaft und dessen, was man da erlebt hat. Und das ist, finde ich sehr, sehr schön.
Und das zeigt so wunderbar, was wir eigentlich verkaufen, wenn wir ein Produkt haben. Und also dieser Kochtisch, ja, der zeigt es ja ganz explizit, denn wenn es mir nur ums Kochen geht, ja, dann kann ich mir auch eine Herdplatte kaufen mit dem Elektroanschluss und die mit dem Verlängerungskabel auf die Terrasse legen.
Genau.
Aber du sagst es so schön, es geht um das Gefühl, gemeinsam an diesem Tisch zu sitzen. Jeder macht gemeinsam was für sich, für die anderen. Man teilt es. Ich sehe dann auch immer so japanische Künstler, weißt du, die da mit Fischen dann so wapp, wapp, wapp. Also, das ist natürlich...
Ja, da sind wir noch am Üben.
Also in einem Jahr aber dann, ne? Dann will ich die Instagram-Videos sehen, die Reels, wo dann hier die Zutaten durch die Luft fliegen,
genau,
und die Paprika.
Ich übe schon mal jonglieren.
Genau. Wobei dir würde ich das zutrauen. Mhm. Also, aber das ist einfach das pure Gefühl und das kann man für jedes Produkt herstellen. Aber man muss sich einmal bewusst sein, welches Gefühl man transportiert und wie man es transportiert. Und dann macht es den großen Unterschied. Also finde ich ganz, ganz toll. Noch ganz schnell. Jetzt seid ihr durch diese ganze Gründung durchgegangen. Was ist so dein Tipp für jemanden, jetzt wo du, oder was würdest du dir selber raten, wenn du jetzt nochmal zurückschaust und sagst, okay, jetzt habe ich die ganzen Erfahrungen gemacht, was würdest du deinem jüngeren Ich oder deiner jüngeren Gründerfamilie, du hast es ja nicht alleine gemacht, was würdest du dir und euch raten?
Eine gute Frage. Ich habe viel Glück, weil wir gut kommunizieren können miteinander und da wenig Missverständnisse und Co. irgendwie da sind. Das ist immer schon mal, finde ich, ein sehr wichtiger und guter Punkt, der irgendwie da ist. Was würde ich meinem jüngeren Ich raten, wäre manchmal, glaube ich, noch mutiger zu sein. Da kommen wir vielleicht nochmal zum Anfang des Gesprächs zurück, dieses Gefallen wollen. Das hat ja auch manchmal damit was zu tun, dass man nichts falsch machen will. Ich glaube, wir dürfen und müssen manchmal Dinge falsch machen, um voranzukommen. Das ist ja dieses bekannte sich nach vorne scheitern, weil wir manchmal dann erst merken, aha, so funktioniert es nicht. Das ist zum Beispiel das, wo ich jetzt merke, so aus der Erfahrung der letzten Jahre können wir ganz gut mit dem Kochtisch so umgehen. Wir probieren halt mal hier und da was aus und sammeln unsere Erfahrungen und sehen dann, was funktioniert gut und was funktioniert nicht. Und ich bin schon mal viel entspannter in dieser ganzen Sache mit manchen Dingen, weil ich irgendwie zu mir selbst sagen kann so, ja, alles gut, hat halt nicht so funktioniert, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat. Oder auch, wo wir gesagt haben, irgendwie jetzt so beim Posten oder sowas, wir posten halt mal. Und wir reden nicht vorher alle zu viert immer ab, ja, was ist jetzt, passt es für alle oder nicht, sondern wir schauen danach drauf. Und wenn jemand einen Verbesserungsvorschlag hat, dann bringen wir den rein und dann wird sich's immer, immer besser nach oben scheitern, wenn man so will. Und ich glaube, das, was ich mir selbst noch raten würde vor ein paar Jahren oder was ich grundsätzlich raten kann, ist zu sagen, der perfekte Start, das perfekte Business, das alles klappt sofort, wird es nicht geben und gibt es, glaube ich, bei keinem, mit dem ich bis jetzt irgendwie gesprochen habe. Wenn wir aber lernen, damit umzugehen, wenn wir lernen, auch scheitern zu dürfen oder mal was zu machen, was irgendwie nicht so gut funktioniert hat, dann ja, werden wir langsam aber sicher die Treppe nach oben gehen.
Mhm. Ja, absolut, wunderbar. Also finde ich einen ganz, ganz tollen Tipp und auch nochmal eine Ermutigung an uns selber, ungewöhnlich zu sein, mal zu scheitern, mal einfach sich was zu trauen. Ganz oft an dieser Stelle würfeln wir hier nochmal. Und weil du jetzt hier gerade über Mut gesprochen hast, fordere ich jetzt dich mal raus.
Fordere mich
und
halt
zwar,
raus.
Einfach, ich habe mir ein paar Begriffe aufgeschrieben.
Ja.
Und du haust einfach mal raus, was dir dazu einfällt, ohne groß zu überlegen. Es gibt kein richtig und kein falsch, okay? Mhm. Also wir machen einmal die schnelle Bingo-Runde. Es geht los. Marke.
Marke ist das, über was man spricht, wenn man nicht im Raum ist. Genau dabei fängt Positionierung und Markentum an, was andere über einen selbst erzählen.
Kommunikation.
Kommunikation ist nicht nur der Schlüssel für eine funktionierende Beziehung und dabei meine ich nicht nur die partnerschaftliche, sondern auch die zwischenmenschliche. Ich glaube, bei Kommunikation fängt das Menschsein an.
Mhm. Keynote.
Keynote ist ein Programm auf Apple, aber es ist das, worüber ich wenig nachdenke, sondern Keynote ist für mich eigentlich der Vortrag. Keynote ist Keynote Speaking, also ist auf der Bühne zu stehen und eine inspirierende Keynote, also einen inspirierenden Vortrag zu halten.
Das bringt mich auf die Palme.
Oh, was bringt mich auf die Palme? Es ist schwierig, ich bin echt gar nicht so leicht auf die Palme zu bringen. Ich habe keine gute Antwort auf die Frage. Soll ich weiter nachdenken
wann
oder müssen wir schnell weiter?
Wann, was war der letzte, die letzte Erinnerung, wo du dich zuletzt so richtig aufgeregt hast?
Ich bin echt schwer, richtig aufzuregen. Ich weiß nicht, ich glaube, in mir steckt aus vergangenen Leben ein kleiner Zen. Auch wenn es nur kleiner ist. Ich könnte jetzt irgendwie so sagen, ja, was regt mich richtig auf? Es gibt was mich manchmal aufregt, ist Unpünktlichkeit. Also ich würde mir eine Welt wünschen, in der wir uns noch mehr aufeinander verlassen können und in dem ich sage, wenn ich um 10 da bin, dass ich auch um 10 da bin. Das kann manchmal irgendwie nicht so sein, aber es hat viel mit Wertschätzung zu tun. Also ich glaube, wenn ich mich über Dinge aufrege, dann ist es quasi, wenn es Menschen gibt, die wenig auf ihr Gegenüber achten. Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und ich finde es schön, wenn Menschen, oder grundsätzlich finde ich es super schön, wenn Menschen einfach ihr Wort einhalten oder pünktlich sind. Also Pünktlichkeit, Unpünktlichkeit, das kann mich tatsächlich aufregen.
Bühne.
Bühne ist für mich nicht nur die Bühne, auf der wir stehen, um eine Rede zu halten, sondern die Bühne ist eigentlich immer unser ständiger Begleiter. Die Bühne ist heute hier eine Bühne, es ist halt eine Podcast-Bühne und es gibt die Buchbühne, es gibt die Dialogbühne, wenn wir vor jemand anders stehen und irgendwie etwas erzählen, eine Botschaft weitergeben. Also ich würde mir wünschen, dass wir die Bühne noch viel umfänglicher quasi in das Leben mit integrieren als Wort und sagen, wir haben immer irgendwie eine Bühne, auf der wir reden, selbst wenn es nur eine Person ist, die vor uns steht.
Angst.
Angst. Da erinnere ich mich an mein Philosophiestudium. Und zwar habe ich da mal Erwin Jalom gelesen, der über die Grundängste des Lebens spricht. Und sich mit seinen Grundängsten, und dabei geht es sicherlich auch um die Angst vor dem Tod, sich mit denen zu beschäftigen, ist, glaube ich, ein großer Gewinn fürs Leben. Deswegen hieß meine Bachelorarbeit auch damals Die Kunst des Sterbens und war eine Untersuchung von den Stoikern, wo es genau darum geht, wie gehen wir eigentlich mit dem Tod um oder mit der Vergänglichkeit, die wir im Leben haben. Und das nur als eine Grundangst. Also wir sollten uns auf jeden Fall mit uns an Grundängsten beschäftigen. Ich glaube, das kann zu viel Lebensglück und Lebensfreude führen.
Kochen.
Kochen. Kochen ist für mich, Meditation. Also ich koche sehr gerne, ich höre einen Podcast an oder auch nicht, ich koche langsam, ich koche nichts Kompliziertes, aber ich koche trotzdem langsam, ich koche dann intuitiv, ich lasse mich da irgendwie gehen sozusagen und das für mich oft abschalten. Also anstrengender Tag, Joshua vor die Pfanne, 20 Minuten später habe ich wie meditiert.
Sehr
und es
schön.
Ist natürlich auch der Kochtisch.
Und natürlich auch der Kochtisch. Joshua, ich fand, das war eine wunderbare Reise durch diesen Podcast mit unterschiedlichen Aspekten der Emotion, der Empathie, der Kommunikation. Aber was bei mir auch besonders hängen geblieben ist, dass, was ich von dir sowieso schon weiß, wie wichtig dir Gemeinschaft ist. Und ich finde, wir brauchen mehr Gemeinschaft in dieser Zeit. Wir brauchen wieder Situationen, wo wir zusammenkommen, zusammenrücken. Sicherlich auch mal miteinander diskutieren können, auch kontrovers diskutieren können, aber trotzdem zusammenkommen und uns identifizieren. Und das Zweite, wir brauchen mehr Mut. Und diesen Aufruf zu mehr Mut, den würde ich einfach gerne hier so stehen lassen. Es war total schön, mit dir zu sprechen, hier diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Story Up ist seinem Motto hier aber mal wirklich heute. Wie sagt man so schön, das Motto wurde komplett eingelöst, heute bei Story Up. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Christoph, für die Bühne.
So, hier bin ich nochmal und ich möchte dir an dieser Stelle wirklich von tiefstem Herzen Danke sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir Story Up gefällt, dann gib dem Podcast am besten gleich direkt eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle ihn weiter. Abonniere ihn in deiner Podcast-App, um keine Folge zu verpassen. Auch hierfür wirklich von tiefstem Herzen vielen, vielen Dank. Ich freue mich gerade total darüber zu sehen, wie die Story-Up-Community wächst. Denn ich finde, wir brauchen mehr Vertrauen, mehr Identifikation und mehr Sicherheit in dieser Welt. Und dafür brauchen wir eben mehr moderne Kommunikation. Und wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, dann schau gerne mal vorbei unter www.christophschmidt.com. Dort findest du viele weitere Infos und kannst dir sogar deinen kostenlosen Insights-Call vereinbaren. Und dann freue ich mich, dich schon bald kennenzulernen, denn du weißt ja, moderne Kommunikation war nie wichtiger.
Diese Folge ist leider schon vorbei. Weitere Informationen findest du aber jederzeit unter www.christophschmidt.com.